Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Wir gucken gerade, ob unser Mikrofon funktioniert.
Es leuchtet blau.
Blau leuchtet es? Nein, es sollte eigentlich rot leuchten. Ah, warte mal. Dann hast du das eine, was hier jetzt.
Ah, okay.
So, wir haben es geschafft. Heute machen wir nämlich wieder eine Außenaufnahme, diesmal nicht auf dem Ponyhof, sondern im Stadel. Klingt auch nach Ponyhof irgendwie.
Ja.
Ist aber ein Café bei uns im Ort, ein ganz schönes Familiencafé. Und ich habe heute die Theresa zu Gast, die eine ehemalige Kollegin von mir ist. Und ja, ich glaube, wir haben uns damals gesucht und gefunden in dem Team damals. Waren wir die zwei, die so ein bisschen rausgestanden sind aus Gründen. Und haben dann so zueinander gefunden und haben seither immer wieder mal zusammengetan.
Sind jetzt beide in der Fortbildungsschiene.
Sind jetzt beide in der Fortbildungsschiene gelandet, genau. Jetzt geht's Erwachsenenbildung statt Kinderbildung quasi. Und die Theresa ist unter vielen anderen Dingen auch Medienpädagogin, aber das darfst du jetzt einfach gleich selber erzählen. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Wir haben das ja schon sehr lange geplant.
Schon ein Jahr oder so.
Ja, ewig. Und jetzt klappt es endlich so kurz vor den Sommerferien, wenn so ein bisschen die Termine zurückgehen, genau. Ja, also zu meiner Person, Theresa Schmidt-Dendorfer. Ich bin wie die Andrea eben auch freiberufliche Referentin, Fortbildnerin, Weiterbildnerin und ich habe tatsächlich Erziehungswissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaft und Theaterwissenschaft studiert.
Eigentlich alles studiert, was man studieren kann.
Nein, es sind nur Geisteswissenschaft.
Nur.
Es sind die guten. Genau, mit so sozialwissenschaftlichem Einschlag, ja. Genau. Und ich hatte tatsächlich schon im Studium immer einen Schwerpunkt im Bereich Medienpädagogik, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich als Kind kaum Fernsehen durfte.
Echt? Ja. Ach so, aus einem Trauma
ja,
raus,
aus dem Trauma heraus.
Ein Interesse genau. Entwickelt.
Weil ich nie mitreden konnte, muss ich jetzt ermöglichen.
Das macht was aus, gell? Ich erinnere mich.
Ich bin jetzt gerade sehr tendenziös. Ne? Ich nehme schon vorweg, in welche Richtung das
genau,
geht.
Genau, verdammt, wir haben gespoilert.
Genau, wir haben gespoilert. Genau. Genau, und dann hatte ich nach dem Studium hier vor Ort tatsächlich einen Träger, der das ganz spannend fand mit Medienpädagogik, eben auch in Kitas. Und das war noch zu einer Zeit, in der das noch gar nicht so üblich war.
Nicht wirklich.
Und dementsprechend war das noch weniger etabliert, als es jetzt der Fall ist.
Da warst du voll der bunte Vogel eigentlich.
Ja, so ein Einhorn. Ne?
Ja, genau. Einhorn ist schöner.
Ein Einhorn, ja genau. Aber ein Paradiesvogel ist auch schön. Genau, dementsprechend war das auch irgendwie alles nicht so ganz einfach, das so zu etablieren. Und ist ja auch mal eine Sache, ne, wenn dann so ein Träger entscheidet, das soll irgendwo implementiert werden, ohne eben die Teams so richtig mitzunehmen oder dann entsprechende Zeiten dafür einzuräumen, wo man sowas
Schneiden dann nicht alle Hurra.
Gemeinsam entwickelt und erarbeitet und sowas. Und genau, deswegen könnte ich sehr viel lernen.
Aber das bist du ja im Kita-Bereich gelandet. Und
genau, dadurch bin ich im Kita-Bereich gelandet und bin da auch nicht mehr weggegangen, weil ich es einfach so einen tollen, so ein tolles Feld finde, wo man so viel erreichen kann. Und genau, bin da auch nach wie vor total gerne, habe aber mein Portfolio noch ein bisschen erweitert. Ja. Nicht nur im Bereich Medienpädagogik, sondern bin auch Multi für bedürfnisorientierte Pädagogik in der BO-Akademie. Ne? Ich habe euren letzten Podcast Karin zusammen auch gehört. Und da habt ihr auch Katrin erzählt, weil Katrin Hohmann und Lea Bedewart haben die BO-Akademie gegründet. Genau, da bin ich Multi und gebe eben Fortbildung für bedürfnisorientierte Pädagogik. Und dann durch meine Kita-Praxis habe ich eben auch ein ganz großen Fuß in der Tür zur Mehrsprachigkeit und sprachlichen Bildung und geht da eben auch viele Fortbildungen. Ich bin auch bis Multiplikatorin, das ist ein bundesweites Forschungsprojekt zum Thema Bildung durch Sprache und Schrift und Genau, das ist so und so meine großen...
Ein Bruchteil von dem, was ihr macht. Ehrlich gesagt, Fachkräfte bildest du ja auch noch. Außer
Ergänzungskräfte.
Ergänzungskräfte, genau. Entschuldigung,
genau, in Bayern.
Multiplikatorin und,
genau, nur in Bayern.
Also, in Bayern.
Das ist ja, das ja, nein, das heißt auch Ergänzungskraft, ja, genau, in bayerischen Teachers. Das
ist genau. Ja, aber ursprünglich kommst du ja nicht aus Bayern. Du bist ja Zurgroßte, wie man bei uns sagt. Ja, genau. Aus dem Pott kommst du, gell?
Nee, ich komme aus der Stadt, die es nicht gibt, aus Bielefeld, finde ich ursprünglich.
Die Stadt, die es nicht gibt.
Du kennst die Bielefeld-Verschwörung nicht?
Nein.
Hast du noch nie im Internet?
Sorry, der Podcast nimmt gerade eine komische
Ecke. Genau, ja.
Es gibt Bielefeld nicht.
Kennst du Bielefeld? Das googelst du aber, wenn wir fertig
sind. Okay, also das googelt ihr jetzt bitte auch, weil das finde ich extrem spannend tatsächlich.
Du kennst die Bielefeld? Ich bin einer von denen, die erzählt, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so einen Hang zu so einer Aversion gegen Verschwörungsmythen,
weil ich glaube,
einer von denen bin, die dafür bezahlt wird, zu erzählen, dass es Bielefeld gibt. Es steht auch in meinem Perso, dass ich in Bielefeld geboren wurde.
Okay, also das muss ich noch, ich habe einen Freund, der nach Bielefeld gezogen ist, vielleicht war das dann quasi, vielleicht.
Der wurde rekrutiert.
Vielleicht ist das so wie mit diesem, der Hund ist auf einer Farm gekommen und jetzt kommt er da so, oh mein Gott, ich muss den nachher mal anrufen. Der noch existiert. Gibt's in Bielefeld ein Ikea?
Ja.
Gut, weil da arbeitet er, also, und ihr wisst, ja, wenn es Ikea gibt, gibt es auch den Ort. Also wir haben das jetzt geklärt mit dieser Verschwörungstheorie und können zu den Medien übergehen.
Das passt ja ganz gut zusammen.
Das passt ganz gut, genau, weil da gibt es ja auch viele Verschwörungstheorien. Ich glaube, mit der Theresa war ganz vieles Richtung Medien sprechen. Ich wollte aber heute gerne mal so ein bisschen das Thema aufgreifen, was mir in der letzten Zeit in Fortbildungen aufgefallen ist und auch im Bekanntenkreis, dass Medien, also digitale Medien, Bücher werden ja mal hochgejubelt, aber digitale Medien oder Bildschirmmedien gern verteufelt werden und dass Eltern oft, aber auch ganz viele Fachkräfte echt sagen, boah, ne, das machen die eh schon so viel zu Hause, die Kinder, ich möchte mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen in meiner Arbeit. Ich finde, in der Kita hat es überhaupt keinen Platz. Da sollte man sowas nicht nutzen. Warum müssen wir das auch noch machen? Kommt auch häufig, klar. Ich wollte gerne mal so ein bisschen deine Idee dazu hören, deinen Standpunkt dazu hören. Als Fachfrau quasi, warum es keinen Sinn macht, Medien zu verteufeln und warum es gut wäre, wenn wir sie nutzen in der Arbeit. Wir müssen es ja sowieso.
Du hast es geschickt gemacht. In der Vorbesprechung hast du noch eine geschlossene Frage gestellt, hätte ich einfach Nein sagen können. Jetzt hast du eine offene Frage gestellt.
Ja,
genau. Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch ganz viel sagen, weil wir einen Bildungsauftrag haben und es steht letztendlich im...
Das ist die langweilige
beziehungsweise im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Ja, aber das ist tatsächlich ja nicht so verkehrt im professionellen Kontext.
Da kann man sich halt berufen. Einfach, da kann man sagen, da geht's nicht dran vorbei.
Genau, auch mal zu sagen, haben wir auch. Und deswegen sind wir zumindest irgendwie gezwungen, uns damit zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen. Also deswegen, das ist langweilig.
Ja.
genau. Und, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, es ist ein Auftrag, den wir haben, den wir irgendwie erfüllen müssen und, deswegen es sich eben lohnt, da mal genauer hinzuschauen. Die etwas längere Antwort ist die, dass ich sage, die Kitas zählen ja einfach auch als familienergänzende Einrichtungen.
Genau.
Und wenn die Kita eben ihren Bildungsauftrag wahrnimmt, kann sie letztendlich das leisten, was vielleicht ein Elternhaus zu Hause auch gar nicht leisten kann, weil wir sprechen ja einfach von Pädagogik, Umgang mit Kindern in einem professionellen Kontext und Eltern sind Profis und ExpertInnen für ihre Kinder, aber sie sind natürlich nicht in jedem Bildungsbereich, sind keine KindheitspädagogInnen, keine ExpertInnen für frühkindliche Bildung.
Ja.
Und das heißt, da kann die Kita einfach was leisten, was Eltern gar nicht leisten können. Ja. Das heißt nicht, dass Eltern nicht super wichtige Beiträge beitragen können. Weiß schon, was ich meine. Also, dass Eltern nicht ganz viel auch mit ihren Kindern machen können und dass natürlich Eltern auch gestärkt werden. Aber wer soll denn Eltern stärken?
Ja, wenn nicht wir.
Social Media macht das dann mit manchmal interessanten Haltungen.
Zweifelhaften Erfolg dann.
Und es gibt natürlich einfach auch ganz viel, eine ganz starke Kommerzialisierung in dem Bereich.
Ne?
Viele, so wie es eben mich auch gibt, gibt es ja auch andere Menschen, die Vorträge halten, die Fortbildung zu dem Thema geben. Das ist eine Kommerzialisierung, weil es ein sehr gefragtes Thema ist.
Ja, das sind auch die Elternabende in der Schule, fällt mir auf, die immer voll sind. Die meisten Themen Elternabende sind da gähnend leer, aber Medien
Und sind das sind aber auch eben meistens ganz spezielle Typen, die diese Fortbildung oder Elternabende geben, mit sehr einfachen, klaren und angstmachenden Konzepten. Also was ich immer erlebe in diesem Bereich ist ganz stark, ich mache ein riesiges Problemfeld auf, ich mache eine riesige Angstkulisse auf.
Ja.
Und dann, aber ihr müsst ja ganz, ihr könnt ganz beruhigt sein, denn ich habe die Lösung für euch.
Das finde ich immer total. Es ist alles so schlimm, aber hier, guck mal, da ist
genau, ich weiß, wie es geht, ich helfe euch, ihr seid nicht alleine.
Ja.
Und das ist natürlich,
ja, da kriege ich auch immer Kribbeln.
Genau, das schlecht wird. Das finde ich da an der Stelle tatsächlich immer etwas schwierig und gleichzeitig wäre das eben auch was, wo ich sagen würde, das wäre halt auch ganz wunderbar, wenn wir da eben in den Kitas so eine neutrale, professionelle Haltung dazu entwickeln könnten.
Das finde ich ganz toll, ja.
Weil ich meine, dass Eltern, wie gesagt, das sind keine Expertinnen für alles im Bereich von Kindheit. Und es ist logisch, dass man da dann erstmal Angst kriegt, wenn jemand einem irgendwie dieses und jenes sagt. Und der Klassiker bei Medien ist ja eigentlich immer dieses Ding, dass wir so eine Argumentationslogik bei Medien haben, dass es gleichgesetzt wird mit irgendwelchen Substanzen, die du zu dir nimmst. Ja. So, das gibt's ja nämlich dieses, das ist wie Kokain, wie Heroin oder sowas.
Ja.
Man muss ja einfach ganz klar sagen, Medien, das ist keine Substanz, das ist nichts, was ich, es ist kein Baustein, den ich in meinen Körper irgendwie aufnehme, der da irgendwas machen kann, sondern das ist ein Reiz, eine Wirkung, wie alles andere, wie eben unser Leben insgesamt Reize und Wirkungen auf uns ausübt. Es ist ja nicht so, wenn ich einen Baum angucke, als hätte das keine Wirkung auf uns. Also wenn ich ein Haus angucke, wenn ich mit anderen Menschen rede, wenn ich eine Katze streiche, das hat alles irgendeine Wirkung auf uns. Genauso hat eben auch, wenn ich ein Medium rezipiere, hat das auch eine Wirkung auf mich.
Klar.
Und welche Wirkung das hat und ob das eine negative Wirkung ist, das steht eben erstmal auf einem ganz anderen Schirm. Und natürlich darf man sich darüber Gedanken machen, wie sinnvoll ist das, was Kinder irgendwie nutzen, wie lange, in welchem Umfang, mit wem, allein, etc. pp. Aber das ist eben sehr viel komplexer als die berühmten 30 Minuten.
Oh mein Gott.
Also da habe ich kläglich versagt.
Ja, also. Ich auch. Total kläglich und sie leben immer noch.
Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass es halt wieder eine unheimlich einfache Lösung ist. Ne? Man kann das gut kommunizieren, wobei ich finde, man kann es halt immer auch sehr schön leicht entkräften. Wenn man zum Beispiel sagt, ich würde ja auch nicht sagen, 30 Minuten, keine Ahnung, Freitag der 13. gucken mit einem Sechsjährigen.
Genau.
Das ist ja nur 30 Minuten.
Das war nur 30 Minuten, ist alles tutti. Ja, genau, das finde ich ein sehr schönes Beispiel.
Also, genau. Und auch was so altersgerechte Inhalte angeht.
Ja.
Ne? Wir sprechen immer von altersgerecht. Ich mag es ja lieber entwicklungsangemessen, weil das sehr unterschiedlich sein kann und das kann auch total unterschiedlich sein, worauf Kinder reagieren.
Ja.
Und das ist was mich interessiert. Dafür möchte ich sensibilisieren und gucken, ne? was interessiert die? Warum nutzt ihr? Das verrät mir ja auch ganz viel über das Kind. Warum es jetzt gerade welches Medium irgendwie gerne nutzt, ne? Das ist das Gleiche wie beim Spielen. Das verrät mir auch was über das Interesse des Kindes. Genauso welches Medium, worum geht's? Das gerät irgendwie so ins Hintertreffen und das finde ich so schade.
Also ich sag auch immer, das ist so eine Bindungsgelegenheit. Also ich habe mit Kindern, an die du sonst schwer rankommst, weil die vielleicht auch schon viele negative Erfahrungen gemacht haben oder viele Bindungsabbrüche hatten, über Medien, die interessieren, ob es jetzt ein Minecraft-Spielen ist oder Paw Patrol, die ja in einem bestimmten Alter zum Beispiel so die ganze Welt einnimmt, da kann ich das Gespräch halt suchen. Und kann im Endeffekt, hab sofort was, was das Kind interessiert, wo es einsteigen kann. Und ich habe so einen gemeinsamen Nenner, den man findet. Und ich liebe das total. Und das, glaube ich, wird voll unterschätzt, oder?
Ja, unglaublich. Also eine ganz tolle Geschichte habe ich so ein bisschen, also Anekdote auf Lager, die ich auch Sakita hatte, so Kombination von Medien und Sprache.
Ja.
Ich war ja lange auch Vorkurspädagogin. Mhm. Und ich hatte ein Kind, was eben auch gar nicht gesprochen hat.
Fokus Deutsch.
Ja, Fokus Deutsch in Bayern. Das sind die Bösen, wo die Kinder aus den Gruppen rausgeholt werden und dann Sprachförderung machen.
Genau.
Die Kinder haben mich geliebt und die sind total gerne mit gegangen.
Ja, aber trotzdem finde ich das Konzept doof. Aber da können wir vielleicht mal
drüber reden.
Genau.
Also bei mir waren die Kinder total gerne und haben sich immer super gefreut. Aber das Kind hat halt nicht gesprochen.
Ja.
Und dann habe ich eigentlich wollte ich mit denen das Thema so wie soll man sagen, Landschaften besprechen. Also was gibt es so für unterschiedliche, man lebt in einer Stadt, man lebt auf dem Land, was heißt das, auf dem Land zu leben, man ist im Wald. Also das war so unsere Umgebung war das Thema. Und ich hatte so Kamishi bei Hintergründe mitgebracht und dann wollten wir Figuren basteln und dann habe ich so gefragt, was wollten wir machen? Dann haben die Kinder halt durch die Bank weg nur Medienfiguren gesagt.
Ja, klar.
So, ne? Also was sie dann halt irgendwie machen wollten. Und dieses Kind hat sich Marshall von Paw Patrol ausgedruckt. Wir haben das dann halt eben so im Internet zusammen gesucht, ausgedruckt, ausgeschnitten, dann so aufgeklebt auf im Internet mit den Kindern. Aber wir haben die Kindersuchmaschine verwendet.
Sehr schön.
Und haben das dann angemalt und hatten dann unsere Stabpuppen fertig. Und dieses Kind nimmt die Stabpuppe in die Hand und fängt an zu sprechen.
Ah, ich lieb's.
Das war so der Türöffner. Und das Schöne, also wirklich der Türöffner, weil die Tür blieb noch offen. Ja. Und das ist danach in die Gruppe gegangen und hat erzählt. Und alle sind dann zu mir gekommen. Wie hast du das jetzt irgendwie hingekriegt?
So, ja, ich hab bestochen mit Bonbons. Ja,
ich wünschte jetzt, ich habe einfach gesagt, wir haben über Paw Patrol gesprochen.
Ja.
Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, wir nutzen das viel zu wenig.
Ja,
und ich denke mir das auch in meiner Eingewöhnung. Ne? Ich denke mir, wie könnte man das in der Eingewöhnung irgendwie nutzen, ne? Wenn das nicht irgendwie in die Ecke kommt. Aber weil halt immer dieses Gefühl haben, um Gottes Willen, das ist irgendwie was nicht so Tolles.
Genau, das ist immer so zweiter Klasse.
Das ist nicht so, so zweite wertvoll. Klasse, es ist nicht wertvoll. Es ist, wir müssen das jetzt hier in der Kita nicht auch noch unterstützen, wenn die Eltern da schon zu Hause sind.
Genau, das ist ja meistens so die Grundhaltung, die echte. Ja. Da bringen wir uns um ganz tolle Methoden eigentlich.
Ja, einfach
und Sprachgelegenheiten.
Und ganz viele verbindende Momente. Ja. Denn auch wenn man jetzt ältere Kinder irgendwie mal beobachtet, die checken ja dann gleich, ne, spielst du War Stars, Roblox, Minecraft oder Fortnite, aha, was hast du, welchen Skill oder welchen Skin?
Ich komm da Skin hast du und hast du da die neue Aktion?
Genau, hast du den Batman-Sprite schon und wie selten ist der auch? Also, ich bin da ja auch immer so ein bisschen raus. Ich gucke alle nasenlang bei meinem Großen irgendwie mit, was er so spielt und so. Und
das ist auch echt überfordernd. Also um damit, also das ist ein Vollzeitjob, glaube ich, da komplett
Zu sein. Wie gesagt, ich finde es ja auch mal faszinierend, was sie sich dann alles merken können, aber nicht, dass man irgendwie die dreckigen Socken wegräumt. Aber das
die wichtigen Sachen bleiben im Kopf quasi.
Genau, so. Und gerade jetzt, was so Minecraft, was das mit Würfeln oder so angehen würde, denke ich mir auch immer, warum findet das in der Schule irgendwie nicht?
Verstehe ich auch. Aber also es gibt ja ganz, ganz wenig Lehrkräfte, die das dann sehr erfolgreich einsetzen eigentlich. Ja. Aber leider schwappt die Welle noch nicht rüber, weil eben immer noch dieses, aber die sind doch zu Hause schon so viel. Ja. Und ich glaube auch, dass das
stimmt. Ja, weil halt viel aber auch gleich im Kopf haben, so nach dem Motto, dass du nutzt das und dann stirbt quasi in deinem Gehirn was ab.
Genau.
Also so, das ist ja so so diese sehr
Gehirn kaputt. Ja.
Einfache kausale Wirkung.
Genau. Also die Kreativität geht verloren und sie bewegen sich nicht. Und das stimmt ja erstmal so gar nicht. Also je nachdem, was man macht. Oder wenn man Kinder hat wie meine, die beim Fernsehen auch noch turnen, irgendwie, dann ist die Bewegung auf jeden Fall mit dabei.
Es fehlt halt ein differenzierter Blick einfach drauf und auf und auch überhaupt dadurch, dass ich eben keinen differenzierten Blick habe, auch keinen Blick irgendwie darauf, was das Potenzial mit, also was bei welches Potenzial in diesen Mediennutzung mit oder die Medienerfahrung der Kinder.
Ja.
Also wie viele Anknüpfungspunkte, das bringt, wie gesagt, gerade auch im Bereich sprachliche Bildung. Da geht's, ich weiß, das ist der Königsweg, würde ich als Medienpädagogin auch immer unterstreichen, dass der Königsweg natürlich irgendwie immer ist, Medien irgendwie selber zu produzieren und Sachen
zu konsumieren.
Und gleichzeitig bietet dieser Erfahrungsraum der Kinder aber so viel Anknüpfungspunkte dafür die Kinder kennenzulernen. Mhm. Und das ist so schade, wenn das nicht genutzt wird. Es ist einfach so verschenktes Potenzial, weil es einem so viel über die Kinder verrät in jedem Moment.
Ja.
Und weil das ja auch so was Geteiltes sein kann. Auch andere Geschichte aus der Kita. Jetzt kenne ich die neuen Star Wars Filme schon. Ich kenne aber diese ganzen Serien nicht, die es jetzt gerade auch so mit Lego Star Wars und so gibt. Die kenne ich nicht immer. Tatsächlich war das bei den Jungs der Renner, weil ich die ganzen Figuren irgendwie kannte.
Da bist du sofort
damit drin. Ja. Mitsprechen konnte und das, genau, man ist einfach mit drin. Und gleichzeitig, wenn man jetzt denkt, okay, wie möchte ich eben meinen Bildungsauftrag in der Kita umsetzen, wie kann ich das tatsächlich wiederum verbinden und verknüpfen. Ne? Und dann habe ich die Kinder, wir sind in einer Beziehung, wir in Kontakt und dann geht man ja auch häufig weiter, dann entdeckt man nochmal irgendwie so Sachen. Das wäre ein Kontakt, den ich ohne diese geteilte Medienerfahrung wahrscheinlich nicht bekommen hätte.
Oder zumindest nicht so schnell und nicht so nah. Also das ist halt so dieses gemeinsam für was begeistern, uns auch ernst nehmen. Also ich glaube, das ist auch nicht nur sich erzählen lassen und dabei die Nase rümpfen, sondern auch wirklich sich mal drauf einlassen und sagen, echt, ja, wie, und das sind Hunde und die sprechen und was machen die denn da? Kannst du mir das mal erzählen?
Ja.
Oder halt auch wirklich mal zu Hause gucken als Hausaufgabe. Guck doch mal in der Vorbereitungszeit eine Folge Paw Patrol.
Ja, wieso nicht? Und vor allen Dingen, da gibt es auch ganz zum Beispiel Bluey ist ja, was kennst du
Bluey? Bluey ist toll, ich liebe Bluey. Ja, Bluey. Meine Kinder leider nicht, das ist an uns gerade noch so vorbeigeschwappt, die waren da schon zu groß, aber ich finde Bluey total toll.
Aber so mein Großer guckt, das darf ich nicht sagen, oder?
Genau. Das auch total also halt, jemand, den sie kennt, guckt das auch, obwohl es schon älter ist, das Kind.
Erzähle von einem Freund.
Ja, genau.
Und eigentlich kann ich es erzählen. Also es ist tatsächlich was, worauf sich meine Kinder häufig einigen können.
Ich kann das noch gucken.
Wenn sie irgendwie was gucken wollen zusammen, ist es häufig, dann einigen sie sich auf Bluey und gucken das. Und haben auch schon so Folgen, die sie gerne zusammen gucken. Und das finden, das ist natürlich auch super. Vor allen Dingen finde ich das Tolle bei Bluey, dass die Eltern da ja auch so viel Anregungen mitkriegen. Ne? Ja. Was man so.
Das ist schon, ich finde auch Bluey ist eine ganz tolle Pädagogik-Sendung eigentlich. Ja, ne?
Für Eltern.
Genau, für Eltern und für die Kinder,
Sendung,
die
sie nebenbei auch unterhalten.
Ja. Ich finde auch, kann man. Ist es australisch eigentlich? Neuseeländisch? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube australisch.
Irgend sowas. Also es ist nicht US-amerikanisch, würde mich wundern von der Haltung her.
Nee, das tatsächlich nicht.
Das ist also schon eher so die Ecke dann.
Übrigens hat Bluey, finde ich, auch ein ganz cooles Medienbild, was sie selber, das ist nämlich was ich nämlich immer auch mache, gucke, wie quasi der Umgang von Kindern mit Medien in anderen Medien geframed wird. Also so ein bisschen so von der Metaperspektive, wie wird darüber gesprochen?
Das ist auch spannend.
Also nur ist das ein normaler Bestandteil, wird der irgendwie verurteilt? Mir fällt da immer von Nora Imlau der Mummeltag ein, wo das große Mummel sein Smartphone holt und recherchiert, ob es einen Fluss in der Nähe gibt. Ich meine, ich weiß von Nora Imlau auch, dass sie das schon absichtlich so gemacht hat. Aber es gibt ja auch in anderen Büchern, wo welches gibt es, wie schläfst du ein? Da haben die Kinder auch zusammen, gucken dann irgendwie zusammen nochmal eine Serie oder rufen eben mit dem Telefon und Opa irgendwie an. Und bei Bluey ist es tatsächlich eben auch so, dass sie dann ja in dem Auto sind, wollen dann irgendwie alle ihre Tablets irgendwie haben. Und die sind
so wie in
Koffer.
Echt halt auch.
Genau, und das wird irgendwie, manchmal gucken sie das, manchmal sagen die Eltern eben auch, nö, jetzt
machen wir es nicht
und so. Aber es ist halt einfach so ein normales
Nutzen. Kein Verteufeln, aber auch nicht so ein Hype irgendwie.
Genau, es ist nicht irgendwie, wir müssen alles ständig mit Medien machen und so, wie ich das auch für sinnvoll erachten würde. Ne?
Ja.
Und aber wie gesagt, das Problem ist halt einfach, wenn natürlich bei Fachkräften, das ist ja unser Thema, Fachkräfte in Kitas, wenn die natürlich die Haltung haben, dass es per se irgendwie was Böses ist. Ja, ja klar, also da verstehe ich sie auch, dass sie sagen, Gottes Willen, ich will doch dann jetzt hier irgendwie auch nichts Negatives irgendwie den Kindern angedeihen lassen. Man kriegt es ja auch an allen Ecken und Enden. Wenn man anfängt zu suchen, kommen ja sofort die Warnungen. Also da kann ich ja letztendlich auch nicht.
Du hast dann allein schon diese Zeiten, die du gesagt hast, weil ich dann sage, dann gucken wir jetzt vielleicht morgens auch was an oder machen wir's, dann haben die ja diese 30 Minuten gleich überschritten, weil die zu Hause dann auch und wir sind dann daran beteiligt und viele Eltern finden es ja auch gar nicht toll. Tatsächlich,
und wie gesagt, immer diese Vorstellung, Bildschirm, Gehirnzelle weg.
Ja. Ganz ehrlich, dann hätte ich wahrscheinlich schon keine mehr und ich glaube, also noch kann ich gehen, stehen und sprechen, ich glaube, so schlimm ist es nicht.
Ja, das ist natürlich, auch, also das ist ja einfach nicht schlimm. Das muss man ja auch so knallhart sagen. Es ist natürlich auch, es ist halt einfach so völlig undifferenziert. Es ist einfach völlig undifferenziert. Und wir haben dadurch gar nicht die Chance, irgendwas in der Kita-Praxis zu verbessern. Es ist wie so ein Dead End. Also hier ist es vorbei, hier geht es nicht weiter.
Einerseits wollen wir das machen und umsetzen und andererseits hörst du überall quasi Empfehlungen von Kinderärzten, Ärztinnen, dass das und das nicht
gelohnt ist. Ja, und dann kommt auch das Beispiel irgendwie aus Schweden. Das heißt, die Schweden sind jetzt auch wieder zurückgerudert und da gibt es auch keine digitalen Sachen, aber die waren halt auch viel, viel weiter in Sachen Digitalisierung. Das kann man gar nicht vergleichen mit dem, was irgendwie
hier stattfindet. Also die sind jetzt quasi zurückgerudert auf ein Level, auf dem wir noch gar nicht angekommen sind
wahrscheinlich. Ja, ohne mich jetzt super damit auszukennen. Ja.
Also ich bin da auch nicht in der Materie, aber so könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ich persönlich finde tatsächlich immer, dass es auch beides braucht und vor allen Dingen nutzt es ja auch nicht, wenn ich nur anfange irgendwie jetzt Sachen, die ich sonst analog habe, wie Schulbücher, die plötzlich digital zu machen.
Ja, das, also da frage ich mich auch, das ist, also sehe ich jetzt in der Schule so die Entwicklung und stößt mir sehr auf, weil ich mir gewünscht hätte, dass der Umgang mit Medien ganz stark thematisiert wird, dass was kann ich erschaffen durch Medien, wie kann ich Medien für mich sinnbringend einsetzen, aber auch, es ist okay, es zur Entspannung zu nutzen, also auch das, ich finde, Medien müssen nicht immer ein Ziel verfolgen, die müssen nicht immer gewinnbringend ein Mehrwert sein, also der Mehrwert kann auch Entspannung sein.
Was ich tatsächlich auch mal in der Hinsicht irgendwie ganz spannend finde, es wird ja auch immer sehr verteufelt, dieses sich ablenken lassen von Medien, wenn man fängt, oder wie ich eben als Ostwestfälin sagen würde, man kommt vom Höpsten aufs Stöcksten, also von einem aufs andere, und dann denke ich mir irgendwie so, aber wenn ich mir jetzt Kinder im Freispiel angucke, was die machen, ne? Die gucken hier was, dann beschäftigen sich damit, dann gucken sie da was und beschäftigen sich damit längere Zeit. Dann gehen sie noch mal weiter. Das ist
eigentlich nichts anderes, ne?
Das ist bestimmt auch irgendwas anderes, wenn ich mir angucke, wenn ich auf Wikipedia irgendwas schnell nachlesen will. Dann denke ich, ach cool, jetzt gucke ich doch noch mal hier nach. Ach, das ist ja auch interessant. Und genau, dann bin ich, genau. Und das wird dann gleich als negativ irgendwie geframed. Und ich meine, ich habe trotzdem, ich bin auch erwachsen, ist klar. Ja. Aber ich habe trotzdem meine Zeit dabei im Blick und sage halt irgendwann, jetzt ist irgendwie spät.
Genau. Bei mir ist es wird dunkel.
Also das habe ich tatsächlich, das ist tatsächlich was, das habe ich relativ selten. Also ich habe das schon irgendwie im Blick und habe schon auch dieses Ding, aber das ist natürlich, weil ich das gelernt habe. Du
machst es vielleicht auch bewusster, genau.
Ich mache es bewusster. Ich hole das dann schon zurück und sage, ich wollte ja eigentlich jetzt das, aber das war jetzt auch
viele Erwachsene können das ja eigentlich nicht. Also das muss ich auch mal sagen, was mir total aufstößt, ist, dass wir unseren Kindern oft so strikte Regeln aufdrücken, und selber die eigene Mediennutzung irgendwie völlig unreflektiert lassen. Also wenn ich den ganzen Tag mein Handy in der Hand habe oder den ganzen Tag Serien gucke, dann kann ich halt nicht zum Kind sagen, also nach 30 Minuten ist Schluss, weil das ist nicht gut für dich.
Nein, aber natürlich total. Ja. Du bist natürlich gerade beim Thema Medien unheimlich schnell auch im Adultismus.
Ja.
Aber ich meine, das ist genau das Spannungsfeld, was du immer in der Pädagogik hast, was du immer zwischen wo lasse ich dem Kind eben seinen Entwicklungsraum, wo ist es total wichtig, das zu lassen, bis hin zu, wo ist dann Kinderschutz angebracht, wo ist wirklich angebracht, genauer irgendwie hinzuschauen. Und dann sind wir wieder bei dieser Angstkulisse, die du hast beim Thema Medien, weil dann natürlich man das Gefühl hat, dieses Thema Kinderschutz ist so viel oder muss so viel größer sein als die Beschäftigung ist, als dieser Entwicklungsraum ist. Ne? Also wenn du das in so einem Tortendiagramm irgendwie vorstellst, wie viel Raum. Ich denke mal, so eine 50-50-Geschichte ist halt eigentlich eine ganz gute Haltung. Ja. Und du hast aber bei Medien eher so Gefühl, dass da bleibt vielleicht so ein Tortenstück
für Entwicklungsraum. Und der Rest der Torte ist quasi, Kinderschutz ist ganz gefährlich.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein super Argument. Auch mit diesen, und da sind wir ja aber in ganz vielen Punkten total, widersprüchlich, so Stichwort Doppelmoral.
Ja.
Ne? Also wo erlauben wir Kinder in den Medien, wo erlauben wir Kinder nicht in den Medien, wenn wir sagen, okay, die Momfluencer dürfen ihre Kinder nicht in die Medien stellen, aber es ist total normal, dass es Kinderrollen in Fernsehserien irgendwie gibt. Und
stimmt, ja. Ne, das ist auch nicht, also gerade auch sehr kleine Kinder, die da wirklich noch nicht großartig mitsprechen können oder das halt auch nicht abschätzen können, was das mit ihnen macht.
Genau, also das ist dann okay. Oder wenn andere Menschen mit anderen Berufen ihre Kinder halt irgendwie zeigen in Medien, ne? Und dann ist das irgendwie, das ist dann die idyllische Familie, aber wenn die Momfluencerin das macht, ist das verkehrt. Und ich sage damit nicht, dass ich das gut finde.
Ja.
Also ich habe
aber man soll halt einfach hingucken, dass man nicht einen verteufelt und die anderen dürfen
es. Genau, diese Doppelmoral, die da irgendwie häufig am Tag ist. Und das ist genau dieser Punkt, das ist eigentlich das, was ich mir mehr wünschen würde, auch von Fachkräften, dieses Nachdenken, Reflektieren, mal auf die Metaebene gehen, zu gucken, wie mache ich das denn und nicht nur irgendwie eins zu eins irgendwie nachsprechen, was ich mal irgendwo gelesen habe. Denn das macht ja auch so eine professionelle Haltung auch, dass ich eben nicht nur so ein Cherrypicking irgendwie betreibe, was bestätigt jetzt so meine Glaubenssätze, sondern dass ich mir versuche, ein möglichst umfassendes Bild zu machen. Und dann ist es halt eben nicht schwarz oder weiß, Ich sage jetzt natürlich den Shades of Grey Witz, aber wir haben zumindest sehr viele Graustufen dazwischen, ne, wo man sagen kann, da gibt's ganz, ganz viel, was man halt irgendwie entdecken kann. Und was fürs eine Kind stimmt, muss fürs andere Kind irgendwie nicht stimmen.
Das ist das Nächste. Ich finde, das ist so mega individuell. Also deswegen, wenn mich jemand fragt nach Empfehlungen zum Thema Medien in Beratung, dann sage ich echt immer, du musst da ganz genau auf dein Kind gucken. Es kann sein, dass was für mein Kind super funktioniert und die gucken wirklich viel oder spielen auch viel. Mein Gradmesser ist immer mein Barometer. Wie geht's denen hinterher? Also daran kann ich ganz gut abschätzen, war es das richtige Medium?
Ja.
Oder auch die richtige Zeitspanne, oder geht es ihnen hinterher nicht gut? Sind die nicht entspannt oder gut drauf, sondern sind die vielleicht super aggressiv oder total niedergeschlagen? Ich meine, klar kann auch mal sein, wenn man was verloren hat.
Ja, und gleichzeitig.
Ja, sehr schön gesagt, nicht und aber.
Ja, ich lerne. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, ist das für mich der alleinige Gradmesser?
Ja, der alleinige weil nicht, aber ein wichtiger.
Kinder kriegen das ja auch schon hin mit oder kriegen das ja auch mit, dass es ihnen da so geht. Und was passiert genau in dem Moment, wo das Kind es aber auch gerne möchte? Das ist nämlich genau dieser Raum. Viele sagen dann, ich sag nicht, dass du das machst, aber viele sagen dann eben sofort, naja, wenn das Kind das irgendwie gespielt hat, das ist danach dann so aufgelöst und so, und deswegen möchte ich das nicht mehr, weil das ist so.
Nee, das mache ich nicht. Aber es ist für mich halt so ein
aber ganz viele. Oder auch dieser Klassiker ist ja auch, siehst du, das Kind da vorne beschwert sich bestimmt auch, weil das kein Handy gucken
genau.
Also der Klassiker ist ja, das Kind guckt was, dann entscheiden die Eltern, jetzt machen wir aus.
Ja.
Warte mal, dein Mikro blinkt übrigens gerade. Achso, das blinkt da. Das darfst du. Das Rote ist noch an.
Okay. Ja, das darfst.
Also da ist der Klassiker, Eltern sagen, mach aus.
Ja.
Kind ist wütend.
Ja, so. Zu Recht.
Sei dahingestellt und muss auch überlegen, was...
Wenn es mittendrin ist,
So, ne? Und das ist dann, ich lasse meine Kinder kein Fernsehen gucken, weil die halten sich nicht an die Regeln, die wir vereinbart haben.
Die können dann immer nicht mehr aufhören.
Genau, die können dann nicht mehr aufhören, weil die wollen dann immer mehr. Aber dann muss man natürlich irgendwie hingucken. Wenn ich irgendwie das nur zu einem ganz kleinen Zeitraum, einen sehr vorgeschrieben, nicht einen sehr engen Rahmen habe, in dem ich das erlaube, was passiert dann wohl, dass das Kind sagt, großmütig, oh, das ist nett, dass du mir diesen Zeitraum einräumst, Mutter, Vater.
Macht nicht, dass 5 Minuten vor dem spannenden Ende jetzt so ausgeschalten wurde.
Muss ich da dankbar irgendwie dafür sein und so, ne? Ja. Oder ist es halt eben, dann ich mache das aber total gerne und es ist super ärgerlich, dass ich ständig so davon abhängig bin, wie großzügig du mit der Medienzeit mir gegenüber bist.
Ich glaube auch, dass eher das vielleicht die Aggressionen dann auslöst und nicht unbedingt das Medium oder so. Also könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ich bin halt da an dem Moment dann wahnsinnig autoritär. Natürlich, natürlich kann ich das alles mit Kinderschutz, ich kann das begründen mit fachlichen Empfehlungen. Nichtsdestotrotz ändert sich daran, dass ich irgendwie in dem Moment
Du sitzt am längeren Hebel und du sagst so, jetzt ist Schluss, fertig.
Genau, das ist halt eben, ich habe da meine... Es ist halt immer die Frage, ne? Gebrauch ich Macht oder Missbrauch ich Macht an der Stelle?
Ja.
Und dann denke ich mir auch immer, wie würden wir das, ne, da kommt jetzt, ist auch ist ja so ein typischer Move, dass man sagt, wie ist es mit Erwachsenen?
Ja.
Also wenn meine Kinder, das passiert auch, dass meine Kinder mir mein Handy wegnehmen und sagen,
das ist aber genug.
Nein, die machen da, oder meine, darf ich meine Tochter, wenn sie mir was erzählen will, und ich habe das wirklich jetzt gerade irgendwie nicht gehört, weil ich lese auch
ja, ach so, dann nimmt sie es dir weg.
Ja, oder die legt ihre Hand so drüber, dass ich, und hält die Hand drüber, Mama, ich will dir jetzt was sagen. Und dann sage ich, okay, gut, Handy aus.
Sehr schlau,
Und es ist nicht so, dass ich ständig am Handy vor denen hängen würde, weil sie mir
wenn man halt, also ich weiß ja auch, ich arbeite auch viel am Handy und dann ist das natürlich auch immer schwierig.
Das macht, ne? Also mich macht das auch total sauer, wenn das irgendwie,
wenn du da einfach, und weil es halt auch so, also gerade wenn du ein relativ hohes Autonomiebedürfnis hast, so wie ich jetzt zum Beispiel, das macht mich massiv aggressiv. Also, oder auch, wenn ich halt noch 2 Minuten habe, was zu gucken, mein Mann sagt, wir müssen aber jetzt los, und sagt, es sind 2 verdammte Minuten. Diese 2 Minuten kann ich jetzt noch fertig gucken und
Und die Frage ist natürlich auch, was ist das jetzt negativ, nach dem Motto, jetzt, oh Gott, die Mutter guckt vor ihrem Kind aufs Handy und das Kind muss schon das Handy wegnehmen, damit die Mutter, oder sage ich, ah, okay, das Kind hat gelernt, wenn wir was im direkten Austausch haben wollen, ist es besser, wenn wir keine Medien haben.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja.
Das ist nämlich das, was
kannst du positiv wie negativ
bewerten. Was ist jetzt der Fokus, den ich irgendwie setze? Dass ich den Fokus setze, dieses, ist es okay, gegenseitig Medien irgendwie, die Handys wegzunehmen oder Medien, wie auch immer, auszuschalten oder so? Oder ist der Fokus, das Kind hat gelernt, wenn wir was wirklich besprechen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir dann keine haben und dass wir uns im Austausch sind, weil dann kann man gut zuhören.
Das finde ich schön.
Also das ist,
also ich glaube auch, das darfst du vorspiegeln, das hatte die Nicola in der Vorbildung letztens irgendwie ein so einen Satz dahin geschleudert zwischen tausend anderen, war irgendwie, es wäre schön, wenn wir es schaffen, den Kindern zu vermitteln, dass Menschen wichtiger sind als Medien. Und ich glaube, das ist ganz, ganz cool, dass du halt in dem Moment...
Hast du da Sorgen?
Ich bei meinen nicht. Ich glaube aber, dass manche das hören müssen, um sich selber zu erlauben, einen offeneren Umgang mit Medien zu haben. Das, Medien sind völlig okay. Medien gehören zu unserem Alltag dazu. Und das kann ich nicht wegmachen, indem ich es ignoriere. Also ich glaube, das ist
aber, ich glaube, das ist tatsächlich aber auch wieder so ein Satz, den kannst du ja auch ganz viel
den kannst münzen. Du auf eigentlich ist
kannst alles auf den Menschen Geld wichtiger. Münzen,
ja, klar.
Auf Arbeit münzen.
Das kannst du beliebig ersetzen.
Auf Eigentum, genau.
Ja.
Und das ist
kannst du Medien ersetzen durch Arbeit, Geld, Eigentum.
Genau, und da denke ich mir immer, aber das ist ja genau eigentlich dann der Kern auch, wie gesagt, eigentlich von Bedürfnisorientierung zu sagen, dass die Beziehung. Und in Beziehungen erfüllen wir uns ja Bedürfnisse, dass das eigentlich der Kern
und
das
Wichtigste ist. Und wenn du nach der Prämisse halt lebst und dass du jetzt einfach auch sagst, so wie du das ja gerade mit dem Beispiel erklärt hast, du legst es dann ja auch weg. Es nervt dich zwar in dem Moment, vielleicht einfach, wie das gestoppt wurde, aber du merkst, okay, das Kind braucht gerade die Aufmerksamkeit,
ich leg's dann weg. Absolut, genau. Und da ist es mir vor allen Dingen auch wichtig, selber das zu merken, dass mich das kurz dann irgendwie so wütend irgendwie macht.
Ja, dass es auch sein darf, ne? Das finde ich auch.
Genau, dass es auch okay ist.
Ja.
Genau, das kann das Kind ja auch wütend sein.
Genau.
Und das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja oft immer das Gefühl, dass wir immer so, auch so was so Regulation angeht, da habe ich eure Folge auch so gerne gehört. Man hat ja oft immer das Gefühl, man muss die ganze Zeit irgendwie so gechillt sein. Man muss mal so eigentlich auf so einem gleichen wabernden Level,
genau,
aber das ist es ja
so
nicht.
Einer Wolke schweben.
Wir sind ja auch, natürlich sollten wir nicht unterreizt sein, nicht überreizt, aber selbst das findet statt, das ist so. Und dann
halt
entwickelt es, genau, und es geht hoch und runter und das Nervensystem kann das auch leisten. Und natürlich, wie gesagt, in einem bestimmten irgendwie Umfang. Und klar muss ich irgendwie hingucken. Gleichzeitig, wenn ich ein Kind habe, was irgendwie aus irgendwelchen Gründen schnell überreizt, muss ich dem das dann grundsätzlich alles verbieten, wenn er Freude daran hat? Oder kann ich auch sagen so, hey, wir gehen da mal ins Gespräch, sagen, mir fällt das auf, danach bist du überhaupt nicht zugänglich, du bist total aggro, du machst dann Sachen, auch wenn du irgendwie mit Freunden zusammenspielst, wo du dich null Impulskontrolle irgendwie hast, wo echt blöde Sachen passieren, und das finde ich nicht gut, lass uns mal darüber reden, wie können wir das denn machen, weil ich möchte es dir nicht
verbieten. Genau, ich will es nicht verbieten, aber wie können wir es lösen?
Aber gleichzeitig sehe ich halt, dass dich, jetzt habe ich aber gleichzeitig gesagt, und gleichzeitig.
Wir dürfen es, die meisten, die zuhören, sagen auch aber. Oder aber ihr sagt ab heute auch und gleichzeitig, gleichermaßen.
Genau, und gleichzeitig, ich will es dir auch ermöglichen. Ja. Ich weiß, dass dir das auch total viel gibt.
Ja.
Und da genau darum geht es doch.
Ja.
Ich habe manchmal Situationen, die mich irgendwie fordern, die mich vielleicht sogar überfordern, die mich unterfordern. Wie gehe ich damit um?
Ja.
Und daran kann ich ja auch ganz viel wiederum lernen. Und ich habe auch bei meinem eigenen Kind immer wieder Momente, wo ich selber sage so, ich habe jetzt aufgehört, ich habe gemerkt, das geht's in eine nicht gute Richtung. So.
Ja, ja.
Und das finde ich, so wertvoll. Das finde ich tausendmal.
Cool. Also nicht, das dauert ja lang, bis die das checken.
Na klar, dauert das lang.
Ja.
Aber die Frage ist, gebe ich ihnen diesen Entwicklungsraum oder nicht? Und natürlich ist es für mich auch anstrengend, weil ich natürlich auch
ich erinnere mich an die Anfänge von Fortnite bei uns im Haus. Also das fragt nicht, was da geschrien wurde. Oder ich weiß, es gab irgendein League of Legends oder so hieß das. Das hieß bei meinem Mann und mir nur schlechte Laune Legends, wenn die Jungs das gespielt haben, weil die sich da angebrüllt haben. Aber irgendwie war es halt gleichzeitig auch, da waren sie hinterher tatsächlich entspannt, weil die haben währenddessen schon so viel Energie, glaube ich, abgearbeitet. Und es war einfach reinsteigern und voll dabei sein. Und es war nicht nachhaltig so, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt aber ein bedenkliches Spiel.
Ja, mich erinnert das immer daran, weil Fortnite ist ein spannendes Thema.
Ja.
Also Fortnite ist tatsächlich noch das, was ich von diesen Spielen, was ich irgendwie am liebsten mag, weil mich das immer so an Räuber und Gendarmen erinnert. Wir haben das halt früher immer so mit Walkie-Talkies, man hat es ja auch ganz schön angebrüllt und halt in echt verkloppt dann teilweise. Ja. So, ne?
war das in Bielefeld.
Ja, so war das in Bielefeld, genau. Da sind wir mit Walkie-Talkies brüllend wie die.
Also das gibt's wirklich nicht. Es kann nicht sein, dass Bielefeld gibt, wenn sowas da passiert ist. Weil
nee, also wie gesagt, deswegen, mich erinnert das, deswegen kann ich diese, also das auch nachempfinden, so diese Anspannung,
voll.
Diese diese Aufregung, in der man da irgendwie drin steckt. Und wir gucken uns das halt eben ja häufig mit dieser Erwachsenenbrille irgendwie an, was wir.
Die habe ich zum Glück nicht. Oft habe ich die verlegt.
Ja, aber das machen Fachkräfte ja wiederum auch.
Ja.
Das ist natürlich dann die Sorge, dass sie eben damit Verhaltensweisen oder Sachen unterstützen, die halt eben schädlich sind. Und Fortnite hat natürlich jetzt nichts mit Kindergarten zu tun. Nicht, dass wir uns falsch verstehen.
Also manche erzählen was anderes, aber nee, im Normalfall nicht. Aber trotzdem gibt es ja auch
Das wäre zum Beispiel was, wo ich in einer Kita sehr viel strikter wäre, was so Altersgeschichten angeht. Einfach wegen FSK, USK und sowas.
Grundschulkindern genau, im späten Grundschulalter.
Auf Grundschule, da muss ich definitiv mich dran halten. Das ist total klar. Und gleichzeitig zu Hause ist das nochmal eine andere Geschichte.
Ja, finde ich auch, weil da kannst du halt auch sagen, ich erlaube das meinem Kind, weil ich es so und so einschätze, weil ich festgestellt habe, das geht.
Und vor allen Dingen, wie gesagt, dass ich ja auch mal gerne sage, man ist es oft gar nicht so das Thema mit dem Unterschreiten von Altersgrenzen, im Sinne von, dass du mit einem 10-jährigen Film ab 12 oder sowas guckst. Und das Problem ist häufig ja auch, dass du Sachen, die dann irgendwie für das Alter empfohlen, ist ja nicht, was für das Alter freigegeben sind, und dann packt das Kind das nicht. Das ist ja häufig noch ein viel größeres Problem.
Ich auch, dass viele sich da so drauf verlassen. Ne?
Es gibt ja ganz, ganz krasse Filme, wenn du mal irgendwie Kriterien. So
Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, wo die das festmachen, ob das Kind jetzt da Schäden davon nehmen könnte oder nicht.
Ja, das ist ein vorgegebenes Bewertungsschema, wo sie
eigentlich sehr spannend.
Ich kann die dir jetzt auch nicht im Detail sagen, aber das kannst du googeln.
Irritiert mich sehr, weil gerade wenn es hat sich ja auch im Laufe der Zeit sehr verändert, wenn ich mir jetzt angucke, Kevin allein zu Hause ist ab 12. Den haben meine Kinder, glaube ich, geguckt ab 8, weil ich gesagt habe, das ist ja lächerlich. Wenn ich mir jetzt die Filme ab 6 angucke, dann sind die 10-mal irgendwie so brutal oder gruselig oder sonst was, wie Kevin allein zu Hause. Andererseits Tom und Jerry habe ich jetzt Kind geguckt, wo die sich an die Wand tackern, nageln, keine Ahnung, sich die Augen ausbrennen. Also haben meine auch relativ früh geguckt, weil ich denen so getraut habe zu unterscheiden, dass wir das nicht mit echten Menschen machen.
Das ist übrigens ganz spannendes Thema, auch diese Entwicklung von, ich nenne das immer ganz gerne Fiktionalitätskompetenz, wo er auch gesagt, dass Kinder erst relativ also im Laufe der Grundschule langsam anfangen zu verstehen oder auch die Unterscheidung zwischen was ist Comic und was ist Realverfilmung und verstehen ja auch viele Erwachsene bis heute nicht, dass die Schauspieler von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten nicht wirklich XY sind und der Bergdoktor nicht Medizin studiert hat und solche Sachen.
Er macht es einfach so toll, wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Ja, da haben sie genau richtig verkörpert. Gute Schauspieler. Aber das ist ja tatsächlich was auch so wenig irgendwie thematisiert wird. Dieses, wer ist der Schauspieler? Was ist eine Produktionsfirma? Ja. Ich weiß noch, das hatte ich bei mir in einer Fokus-Deutsch-Gruppe mal, das Thema Minions. Und dann haben wir ganz lange auch über den Regisseur zum Beispiel gesprochen.
Cool.
Dass jemand die gezeichnet hat und was der sich darüber gedacht hat, über die Minions, warum er die so entwickelt hat. Und das ist zum Beispiel was so völlig hinunterfällt. Und das können ja auch Erwachsene nicht. Dann denke ich mal, wieder beim Thema, warum wollten wir das in der Kita machen?
Ja.
Weil Eltern ja gar nicht die Chance haben, dass irgendwie dieses Wissen
irgendwie geht ja um Medienkompetenz zu vermitteln.
Genau, und darüber irgendwie sich Gedanken zu machen. Ja. Wer hat das gedreht? Welche Filmproduktionsfirma? Ja. Es gibt Produktionsfirmen.
Ja.
Auch Zeitungen liegen nicht irgendwie morgens plötzlich im Rewe, sondern die werden geschrieben. Und die werden erstellt und gemacht. Und Schauspieler spielen auch noch in anderen Rollen. Und da würde es zum Beispiel auch total Sinn ergeben, auch mal auf Insta mit Kindern irgendwie zu gucken, hat der Schauspieler ein Insta-Profil? Ja. Was posten die so?
Genau, wie ist ja so in echt.
Was erzählen die da irgendwie so? Und sind die in echt irgendwie genauso cool wie im Film? Ist
Draco Malfoy vielleicht in echt gar nicht böse, der Schauspieler?
Oder Alan Rickman. Das ist mein Lieblingsschauspieler. Alan Rickman, Snape. Der ist in echt gar nicht.
Der war toll. Ja. Der war wirklich toll, das stimmt. Ich finde auch, den könnte man mal reinwaschen, noch nachträglich, so. Aber, finde ich ganz, ich weiß, dass wir, ich glaube, zu Grundschulzeiten oder späte Kindergartenzeiten war das bei uns für eins meiner Kinder ein großes Thema. Und dann sind wir in die Bavaria Filmstudios gefahren, um das anzugucken. Das fand ich, also, da habe ich mich da auch noch erinnert. Als Kind waren wir da mit der Schule.
Ja, ja.
Und das hat mich völlig fasziniert, dass der Fuchur, den es da gibt, von Unendliche Geschichte, also, wo ich wirklich irgendwie, ich hatte meine Bombenfantasie gedacht habe, vielleicht gibt's das doch alles in echt.
Ja.
Hab mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber fand ich schon gut, einfach zu sagen, hey, wir schauen uns das mal an. Und ja, nee, das ist nur der Schauspieler. Also da haben wir immer ganz intensiv drüber geredet. Aber ich glaube, dass das oft nicht passiert tatsächlich. Nein, warum Hunde vielleicht auch in echt nicht reden können, nur mit dem Hubschrauber fliegen oder so. Oder Kriminalfälle lösen oder was auch immer. Also finde ich jetzt auch.
Nein, das wird kaum irgendwie thematisiert. Und das ist was, wie gesagt, was total ein ganz zentrales Thema ist. Abgesehen von, wie gesagt, dass du sagst, dass es eben diese Schauspieler gibt, ja, irgendwie Sachen zum Mediensystem verstehst, aber einfach auch dieses verstehst, dass Medien was gemacht sind. Und das ist ja vor allen Dingen total wichtig jetzt hinsichtlich KI und sowas.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, da ist gerade mein Großer ist da echt, also wenn regelmäßig Sohn 1, Papa 0, ne? Also, man fällt da ständig auf irgendwelche KI-Sachen.
Also ich mittlerweile also, nicht mehr so dolle, so. Aber
manche sind ja auch tatsächlich so gut. Das liegt bei ihm einfach daran, dass der relativ, also der guckt halt mit mir abends Netflix und ansonsten treibt er sich null auf und irgendwie auf YouTube guckt er irgendwelche Wissenstutorials oder sowas. Mhm. Ansonsten scrollt er da halt überhaupt nicht blind irgendwie rum in irgendeiner Form. Und dann kriegt er das halt einfach überhaupt nicht mit, ne? Und der ist da, wie gesagt, da in dem Augenblick so viel anfälliger dafür. Das finde ich tatsächlich total interessant.
Da sieht man ja auch, also auch wir Erwachsenen bräuchten jede Menge Medienbildung. Was ich mir halt immer denke, ist, ich finde es total wichtig, dass es in der Kita passiert. Ich hätte aber auch gern, dass wir alle richtig fortgebildet werden, und zwar flächendeckend, nicht eine aus dem Team, sondern alle, und dass die technische Ausrüstung in so Kitas, ich muss immer so lachen, wenn ich in Kitas komme, und dann haben die die Digitalkamera von 1999, die erste so ungefähr, oder 2001, die halt immer noch irgendwie funktioniert, und ein Laptop, den irgendein Vater vor 5 Jahren im Kindergarten gespendet hat, weil er da schon zu alt war. Also das ist für mich immer dieser Riesengraben zwischen: Wir kriegen das hingeschmissen mit, hey, guck mal, das ist wichtig, ihr müsst es erfüllen, und haben aber null die Voraussetzungen dafür.
Wobei man da auch sagen musste, hat das IFP mit der Startchance Kita Digital, heißt es ja,
schon
irgendwie
so ein bisschen vor, aber
schon viel gemacht.
Also du bist ja auch viel in Kitas, hast du das Gefühl, es wird langsam besser? Also ich nur sehr bedingt, muss ich sagen, auch so, was ich in den Vorbildungen höre.
Es ist halt, wie du sagst, nicht flächendeckend.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch insofern irgendwie wieder etwas programmatisch und vorgegeben. Und ich kenne mich da jetzt nicht super aus mit dem Programm. Ich weiß nicht, was genau die da alles vermitteln. Da geht es natürlich auch mal sehr darum, irgendwie zu befähigen, irgendwie mit digitalen Medien produktiv zu werden und so. Und ich sehe das natürlich ganz gerne einfach auch mal von so einer Metaebene oder von so einer, so dieser bedürfnisorientierten Brille. Ne? Und das findet da natürlich sehr stark so unter so einer Bildungssystembrille statt, ne? Und
bräuchte mal so eine Gleitsichtbrille, das wäre super, wo du dann immer so ein bisschen drauf und runter gucken kannst siehst dann die Bedürfnisorientierung.
Ich vergleiche Pädagogik immer gerne mit so einer Disco-Kugel, wo du einfach ganz viele verschiedene Facetten hast. Ja. Und erst wenn du alles zusammenpackst und ein bisschen Licht drauf wirfst, fängt es irgendwie an zu funkeln. Dann ist Party.
Genau.
Pädagogik, und deswegen finde ich das tatsächlich immer spannend, wenn man das so von ganz vielen verschiedenen Perspektiven sich anguckt und von ganz einfach ganz viele verschiedene Facetten irgendwie reinbringt, dass man dann irgendwann das Gefühl, okay, jetzt wird irgendeine runde Sache, jetzt ist es was Ganzes. Cool. Und mir fehlt halt tatsächlich häufig in dieser ganzen Mediengeschichte halt auch einfach die Kinderperspektive.
Ja.
Und einfach diese Freude auch, die Kinder daran haben, irgendwie das zu nutzen und der Spaß.
Und dass es auch sein darf, dass man das nicht so wie bei Süßigkeiten auch oder so, dieses Unterteilen in gute und schlechte Lebensmittel.
Ja.
Und dann dieses, naja, das kannst du schon mal haben, aber es ist halt nicht so.
Und ich meine, natürlich gibt es, und das, wie gesagt, ich will das nicht verharmlosen. Es gibt absolut Sachen, wo man aufpassen muss im Internet. Und das ist, da bin ich voll dabei, ne? Ich würde auch nicht irgendwie Kind irgendwie das Handy in die Hand drücken und sagen, und viel Spaß so.
Ja, genau.
Also natürlich begleite ich das natürlich erstmal und gucke irgendwie mit dem Kind hin und schaue und irgendwie überlege. Aber irgendwann eine schöne Metapher ist ja immer der Straßenverkehr. Mhm. Irgendwann geht das Kind halt allein zur Schule. Ja. Und dann muss ich mich eben darauf verlassen können, dass das Kind irgendwie nicht blind über die Straße rennt oder zu irgendjemandem ins Auto steigt oder sowas. Und genauso muss ich das halt das in Medien auch machen. Dass ich am Anfang das begleite und irgendwann muss ich dann sagen, ja, und jetzt gehst du alleine los. Und wenn du auf irgendjemanden triffst, der komisch ist, dann holst du die Hilfe, so wie du es auf dem normalen Schulweg auch machen würdest.
Ja, das ist echt ein super Vergleich, finde ich.
Und das ist, weil da ist ja dann, wie gesagt, gibt es jetzt diese riesige Diskussion mit irgendwie, das weiß ich nicht, ab 14, ab 16, ab 25.
Die Frage ist halt dann, also genau wie, was ich bei
Alkohol oder sonst was. Ich würde ja gleich Boomern eher das Handy nehmen als Kinder, aber gut.
Sorry, falls ihr Boomer zuhören, aber...
Bitte,
aber nee.
Das wird, glaube ich, selber, oder?
Nein, also du bist ja eh viel jünger als ich.
Nein, ich bin nicht so viel jünger als
du. Ich glaube schon.
Wie bist du denn?
49.
Ja, siehst du, so viel jünger als du bin ich gar nicht.
Also du siehst blutjung. Auf jeden Fall.
Ich bin 40.
Nee, aber 40. Bist du... Ach so, dann bist du, ich bin Gen X, ich glaube, du bist schon fast Gen...
Ich glaube, ich bin...
Bist du ein Millennial?
So gerade Millennial.
Ich glaube auch, du bist ein Millennial. Ich war
zumindest sehr traurig, als Dawson gestorben ist.
Boah, ich aber auch. Ja. Darf man das mit Gen X dann auch sein? Ich habe sogar geweint, ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich weiß, das voll mein Ding war. Aber ich, vielleicht war ich auch
hast
da...
Hast du die DVD-Sammlung?
Nee, hast du die DVD-Sammlung? Oh, geil. Ja. Ihr seht, also wir sind sehr medienaffin, ja. Renza und ich beide. Was ich total
ist nicht schlecht gealtert. Es ist nicht
schlecht. Nee, das ist nicht schlecht gealtert, oder?
Schlecht gealtert. Aber ich finde das sowieso irgendwie manchmal.
Buffy ist auch nicht schlecht gealtert. Buffy ist auch nicht schlecht gealtert. Also ich guck ja.
Ich weiß schon, du bist so ein Buffy-Fan. Ja, das ist irgendwie voll. Aber weißt du, wir hatten ja nichts nach dem Krieg, nein. Also in Bielefeld, nein. Wir hatten kein Kabelfernsehen.
Wir hatten ja nichts damals. Sie hatten ja nichts.
Nein, also es gab ja nichts. Es gab natürlich Kabelfernsehen, aber ich hatte kein Kabelfernsehen. Und deswegen ich kann diese ganzen Sachen, konnte ich so Mila Superstar oder diese,
ich kenne das. Mila Superstar, das kenne ich.
Oder Knight Rider und sowas.
Und da, ganz ehrlich, bei Knight Rider warst du raus, wenn du nicht mitreden konntest in der Schule. Also das, ich weiß, dass ich tatsächlich als Kind, meine Eltern haben sich nicht so auseinandergesetzt. Ich durfte abends Aktenzeichen XY gucken. Okay. Und ich weiß, dass ich diese berühmte Folge mit dem abgetrennten Daumen sehen durfte. Ich habe aber keinen Trauma davon getragen, glaube ich. Im Gegenteil, ich war am nächsten Tag eine von drei aus unserer Klasse, die das gesehen hatten. Und ich war die coolste. Und das fand ich schon ziemlich geil. Danke Mama, danke Papa.
Ja.
Aber nee, ich finde, man darf da natürlich schon gucken. Was ich schön fände, ist, wenn Eltern... Also ich merke das selber, dass ich oft an meine Grenzen komme, zum Beispiel mit, welche Form von Kinderschutz mache ich auf das Handy, weil ich es nicht zu restriktiv, ich will nicht sagen, nach einer Stunde geht es einfach aus, das möchte ich nicht. Ich will auch nicht YouTube komplett blockieren, aber dann wird es schon wieder schwierig. Also,
aber natürlich, man findet vielleicht, ich glaube, die Hoffnung ist auch immer da, dass es so Ideallösungen gibt.
Ja.
Und ich glaube auch, das ist so ein Punkt, von dem man sich einfach verabschieden muss, dass es nicht immer Ideallösungen halt irgendwie gibt an der Stelle. Ja. Und das ist, ich finde ja alles gut, was uns ins Gespräch dazu bringt.
Ja,
schon, ich finde das immer, das ist ein Gesprächsanlass.
Hast du für Eltern eigentlich auch Angebote so in die Richtung?
So, manchmal, wenn sich so jemand an mich.
Aber dann machst du so Einzelberatung, du machst jetzt nicht so Online-Elternabende oder keine Ahnung.
Wenn ich gefragt werde, schon. Ja, doch, schon. Ich habe schon.
Frag doch die Theresa mal, ich komme dann da auf. Ich finde das total spannend,
das
Thema.
Also das, wie gesagt, man erhofft sich da immer so, dass es so perfekte Lösungen irgendwie gibt und das ist nicht immer ideal und das ist ja auch okay. Ja. Man ist halt mal frustrat. Ist doch okay.
Ja, also ich finde auch, solange es nicht, was ich zum Beispiel massiv gefährlich finde, ist Snapchat, also wenn ich das richtig verstanden habe, also du kannst ja da quasi jeden völlig, ohne dass du den kennst oder eine Nummer hast, kontaktieren. Also das finde ich sehr gruselig. Und hat eins meiner Kinder hat er sich das mal heimlich runtergeladen und hat da also echt böse Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Und das hat mich sehr gelehrt, dass das nicht harmlos ist. Also ich glaube, vieles, was uns harmlos erscheint, ist tatsächlich echt gefährlich. Und andere Dinge, die wir total gefährlich einstufen, da könnten wir vielleicht ein bisschen mal locker durch die Hose atmen.
Gleichzeitig kann es eben auch sein, dass ein anderes Kind eine total andere Erfahrung macht.
Genau, da voll
und wenn man das eben als Eltern vorher gewusst hätte, hätte man vielleicht auch sensibilisiert und gesagt, hey, pass mal auf.
Ja, das. Voll. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich also definitiv gewusst, für dieses eine Kind war das absolut nichts.
Ja.
Oder hätte ganz viel Begleitung gebraucht dabei. Dann hätte ich schon gesagt, du darfst es dir runterladen, aber wir machen das gemeinsam.
Aber das ist übrigens zum Beispiel so ein wichtiges Thema, weil viele die Verantwortung oder den Kinderschutz im Mai, wir sind halt im
Kindercafé. Wir sind ja im Familiencafé, also ich bin auch, die dürfen ruhig sein.
Weil viele halt, die quasi Ich formuliere es mal salocker. Meistens müssen es die Kinder ausbaden.
Ja.
Also meistens müssen die Kinder den Kinderschutz ausbaden. Ja. Und das ist was ich tatsächlich schwierig finde. Und ich bin.
Widerspricht sich auch irgendwie so ein bisschen.
Bin ich vielleicht irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Habt ihr ja auch schon gesagt, ich habe kein Money-Mindset. Also bin ich nicht kapitalistisch genug, aber ich möchte da die Konzerne in der Verantwortung haben. Ich finde das völlig
absurd. Auch gerne, aber ich hätte auch gerne die Väter in die Verantwortung für den Unterhalt. Insofern, da glaube ich.
Aber ich glaube halt, wie gesagt, zum Beispiel jede ARD-Mediathek kriegt es hin, gewisse Inhalte erst ab 22 Uhr auszustrahlen wegen Jugendschutz. Und ich denke mir immer so, warum müssen wir da eigentlich bei Social Media so rumeiern und sagen, wir machen das erst ab 14, weil ganz ehrlich, ab 14 und zwei Tage werden die Gefahren, die da sind, wahrscheinlich nicht einfach verschwinden.
Nee. Also erstens das und selbst wenn es erst 18 wäre, ist es doch trotzdem nicht okay, dass da im Endeffekt strafrechtlich relevante Sachen passieren, ohne dass es irgendwen interessiert.
Und vor allen Dingen, da auch wieder das Nächste, das ist ja häufig auch wieder so eine Art von Victim Blaming.
Ja.
Diejenigen, die sich jetzt irgendwie da missverhalten,
das
sind ja nicht die Kinder.
Ja. Nee, die sind halt die Leidtragenden, aber dann sind die Eltern und die Kinder schuld, weil die zu früh quasi, was haben die denn da schon auf Social Media verloren? Ja, was haben denn die ganzen, die Hassrede oder so verbreiten oder irgendwie da am Grooming sind, was haben die da verloren?
Ne? Das ist ja eher der Punkt, das sind Erwachsene, die sich falsch verhalten.
Ja, und nicht das Kinder. Stimmt, das ist wieder so eine Täter-Opfer-Umkehr. Eigentlich irgendwie auch.
Und das heißt jetzt nicht, dass ich dann sage, weil es eben eine Täter-Opfer ist, dass das egal ist, dass man halt dann sollen sie doch
online mit 10 schon,
ne, das
nee, aber trotzdem müsste es einfach ganz klare Regeln geben und die halt auch dann irgendwie geahndet werden, wenn die nicht eingehalten werden. Weil was da an
ich meine, wie oft ich schon auf Facebook irgendwelche Kommentare gemeldet habe oder so.
Das ist ja gar nichts. Da kommt dann irgendwie, das verstößt nicht gegen ihre Richtlinien, wo ich mir denke, okay.
Was liegt natürlich auch daran, dass wir ja auch wieder einen Unterschied im Verständnis von, in den USA hast du ja die, also ich bin keine...
Da darfst du keine, ja beleidigen keine quasi.
USA, oder? Das ist du hast diese Freedom of Speech.
Ja.
Aber diese Freedom of Speech ist halt was anderes als unsere deutsche Meinungsfreiheit und Redefreiheit.
Ja.
Das ist halt...
Bei uns darfst du halt eigentlich niemanden beleidigen und bedrohen und keine Ahnung. Wobei bedrohen darfst du in Amerika wahrscheinlich auch nicht, das weiß ich nicht. Gehört das noch unter Freedom of Speech?
Das weiß ich, da bin ich keine. Also, aber ich weiß nur, dass da sich schon alleine manchmal...
Aber das, so, ja klar, doch, das ist ja eigentlich alles
Deutschland amerikanische Konzerne. Du zum Beispiel keine Lügen etc. pp. verbreiten. Ja. Aber in den USA
darfst du das,
fällt das halt unter Freedom of Speech und da kannst du erzählen, was du willst. Deswegen gibt es da ja eben auch viele Sachen... keine Ahnung, Kreationisten oder Flat Earther oder was es da eben alles an Verschwörungsmythen so gibt.
Ja, gut, das brauchst du nur einen Präsidenten anschauen, dann was der alles erzählt.
Naja, aber
offensichtlich nicht wahr ist. Ja. Ah, okay, ja, gut. Und das sind halt alles eigentlich US-amerikanische Konzerne, sprich, vieles greift halt dann einfach nach, weiß ich nicht.
Ja, natürlich.
Um Firmensitz vielleicht, aber.
Die müssen sich natürlich an bestimmten Sachen natürlich auch ein europäisches oder
Länderrecht. Ja, weil Internet wie die offene See. Weil auf der offenen See bist du ja quasi, wenn du da jemanden auf dem Schiff umbringst, dann bist du ja fein raus, weil irgendwie keiner zuständig ist, so.
Kommt noch an, wo du gerade unterwegs bist.
Genau, auf welchem, aber also das habe ich jetzt in ein paar Krimis gelesen, das fand ich total spannend, dass ich mir dachte, okay, also je nachdem, wo das Schiff gerade liegt, wenn du jetzt da den Menschen umgebracht hast, dann wirst du eigentlich, belangt dich niemand, wenn der Kapitän nichts sagt oder so.
Also Obacht
oder die
beim nächsten Segeltörn.
Genau, Obacht beim nächsten Segeltörn, vor allem mit mir, wenn ich mich vorher irgendwie doof gekommen
sei. Andrea weiß das.
Genau, ich weiß das. Aber dann stelle ich mir das manchmal so ein bisschen vor, als wäre das Internet manchmal so ein bisschen die rechtsfreie Zone wie das offene Meer, weil der halt sagt, naja, aber mein Firmensitz ist ja in Amerika oder in Russland.
Das ist definitiv ein total schwieriges Feld. Ich bin ja auch keine Medienrechtsexpertin an der Stelle. Das ist ein total schwieriges Feld und auch da bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, es ist wichtig, dass wir drüber reden.
Ja.
Das heißt nicht, dass drüber reden heißt ja nicht immer sofort eine Lösung finden, aber auch durch Reden wird man auch sensibilisiert und findet dann ja seine Position, seine Haltung. Um jetzt nicht nur schnöde Medien, es gibt ein sehr schönes Essay, oder ich habe es nochmal damals bestimmt nicht Essay genannt, von Heinrich von Kleist über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden. Und da bin ich ein sehr großer Fan davon. Also wenn man darüber redet, findet man seine Position, seine Haltung. Und man sammelt
Informationen. Falls ihr jetzt nicht wisst, wer das ist, den könnt ihr googeln.
Ich sage alles, was ihr nicht wisst. Tätchen genau. von Heilbronn.
Ja.
Das ist böse Schulerinnerungen, die da geweckt werden.
Genau, diese ganzen, also ist auch ein alter weißer Mann, aber der hat manchmal durchaus Schlaues gesagt.
Also wie gesagt, das ist tatsächlich was ich sehr gerne mag und das ist so eine Haltung, die ich total gerne mag. Dass man einfach, ich finde immer den Austausch so wichtig, weil man dann auf, man kann erstens mal findet seine eigene Position, man kann seine Position erweitern.
Ja.
Kommt vielleicht ein bisschen links und rechts vom Weg ab, aber da sind wir auch beim Punkt, das muss man halt auch können. Weil wer schafft es nicht, vom Weg abzurücken? Das sind ja nicht die, oder wer nicht die Menschen, die besonders selbstsicher irgendwie sind, ne?
Nee, da brauchst du dann eigentlich eher so eine ganz starre Linie. Und wenn du so eine ganz starre Linie willst, ja klar, dann sind die 30
Minuten. Dann bist du sehr, dann bist du nämlich genau, weil du einfach unsicher bist und dann bist du einfach sehr viel orientierter und klarer mit dir, wenn du weißt, so und so mache ich es richtig. Wenn ich, aber das, ich sage immer
auch ganz gerne. Aber da gibt es halt eigentlich kein richtig oder falsch.
Das, das ist was immer, doof. Ja. Ne? Das ist immer blöd, wenn es kein richtig ist, außer beim Puzzeln.
Genau, das hatten wir vorher auch. Das ist so eins von den ganz wenigen Dingen, ich schaffe es tatsächlich auch oft, welche wo reinzukriegen, wo die gar nicht zwingend hingehören.
Muss ich auch sagen. Gerne so Holzpuzzle. Da geht das nicht so einfach, so, weil die so starr sind.
Nee, ich mache mit Papa. Mag so flexibel. Weißt du? Flexible Lösungen. Nee, aber also das finde ich ganz wichtig, vielleicht auch so als Fazit, dass es gibt halt einfach kein richtig oder falsch. Sorry, wenn ihr das jetzt gedacht habt, dass das heute kommt. Jetzt kommt die Medienpädagogin, die Expertin kommt und sagt, so musst du es machen und dann ist alles tutti, dann ist dein Kind für immer geschützt. Also
falsch wäre es tatsächlich für mich, einfach komplett alles zu verteufeln.
Ja.
Da kann ich schon sagen, das fände ich sehr falsch.
Sehr falsch oder auch einfach alles komplett alleine laufen zu lassen.
Genau, das sind diese beiden Punkte zwischen Schwarz und Weiß, die würde ich beide.
Aber für komplett richtig haben wir jetzt einfach nichts reflektiert und informiert vielleicht.
Hier gibt es auch meistens keine Rezeptpädagogik, sondern ich sage manchmal reine Zutatenpädagogik.
Deswegen mag ich das ja so gerne. Genau. Theresa und ich kochen sehr gerne.
Aber du machst auch Kochbücher. Aber selbst da fummelt man ja immer noch mal ein bisschen sein eigenes irgendwie rein. Ne?
Oder vergiss die Hälfte, weil halt so.
Aber weil irgendwas
kickt. Weil ADHS oder so, genau. Oder irgendwas anderes kickt. Irgendwas kickt immer.
Irgendwas kickt,
das stimmt. Genau. Aber dann, glaube ich, können wir uns da schon mal drauf einigen, dass es gibt falsch. Definitiv gibt es falsch, aber es gibt kein 100% richtig und kein 100% nach links oder rechts gehen, sondern das ist mehr so ein, ab und zu darf man vom Weg runtertapsen, aber man sollte vielleicht noch so im Blick behalten, wo die nächste Lichtung ist oder so, oder einen Guide dabei haben, so wie die Theresa.
Wie gesagt, reden, in den Austausch gehen, sich informieren und dann seine Haltung finden. Und wie gesagt, nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen, an diesen Bildungsauftrag denken, den wir haben. Das ist so ein, also ich glaube, das ist mal was, wo sich auch kein anderer Berufsstand irgendwie so einfach erlauben könnte. Ein Arzt könnte ja nicht jetzt sagen, ich bin Chirurg, mach keine Blinddarmoperationen, die finde ich so doof. Das ist, ne?
Genau, das liegt voll unter meiner Würde. Ich finde die Blinddarmoperation ist total schlecht.
Ja.
Nee, das stimmt. Finde ich auch wieder einen schönen Vergleich. Also gerade, wenn ihr jetzt als Fachkräfte zuhört oder als Eltern von Kindergartenkindern, wo die Fachkräfte im Kindergarten sagen, nee, das wollen wir alles nicht. Das können wir uns ja gar nicht aussuchen.
Wir richten jetzt eine Fortnite-Ecke ein.
Genau, eine Fortnite-Ecke. Auch toll. Aber wir kommen nicht drum rum. Und wichtig wäre es einfach, dass wir sagen, es geht ja darum, Medienkompetenz zu vermitteln. Es geht nicht darum, dass die Kinder bei uns noch mehr am Bildschirm hängen, so wie viele das dann irgendwie verstehen, sondern dadurch, dass wir sie eigentlich, wichtiges Thema auch in Sachen Kinderschutz, wenn wir sie da befähigen, schon von klein auf.
Das ist ja immer der Kompetenz. Ich mir geht's auch gar nicht darum, Medienpädagogik zu vermitteln, sondern quasi die Räume dafür einzurichten. Ich meine jetzt nicht Raum im materiellen Sinne, sondern die Zeit dafür, die Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen, dass Kinder Medienkompetenz entwickeln können.
Das ist sehr, sehr schön formuliert.
Das ist, und dazu muss ich wissen, was Medienkompetenz ist. Dazu muss ich selber Medienkompetenz sein.
Träger übrigens. Also wenn hier jemand von Trägern zuhört, ihr wisst jetzt, also ich verlinke die Theresa unten. Ihr könnt die gerne buchen. Die macht
gar nichts auf Instagram.
Genau, die macht gar nichts auf Instagram, aber sie hat eine Website, ne? Und sie hat eine E-Mail-Adresse und man kann sie definitiv erreichen. Und ihr habt jetzt keine Ausrede mehr. Kommst du auch woanders hin? weiter weg.
Ja, kommt drauf. Noch Bielefeld.
Also Nordrhein-Westfalen wird vielleicht noch gehen oder so. Ja, alles rund ums Bielefelder, Bermuda-Dreieck.
Der Folge was zu tun.
Ich habe nächstes Hasenloch-Essland. Genau. Aber dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und als Eltern, glaube ich, habt ihr trotzdem auch was mitgenommen, wenn ihr zuhört. Einfach, weil es ja auch viel um Medien allgemein ging. Dann danke ich dir, Theresa.
Ja.
War voll cool. Und wir machen bestimmt nochmal eine Folge zu 50 anderen Themen, weil ich fand das jetzt ziemlich geil.
Okay, cool. Das freut mich.
Dann
danke.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.